Heute im New Lawyers Podcast Georg Eisenreich, bayerischer Staatsminister der Justiz.
Aber man kann das Potenzial der Digitalisierung überhaupt nicht nutzen. Und deswegen bräuchten wir dringend eine große Reform, zum Beispiel des Zivilprozesses. Und diese Reform lässt leider auf sich warten.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast.
Okay, ich habe alles erreicht. Ich darf diesen Jingle einmal in laut hören und eine Live-Podcast-Aufnahme aufnehmen. Das ist sogar für mich ein bisschen aufregend, obwohl es mittlerweile schon über 70 Aufnahmen gibt. Es ist trotzdem das allererste Mal, dass es hier stattfindet. Und es ist zudem natürlich besonders aufregend für mich, denn ich bin ja in einer Art Doppelrolle heute hier. Mein Name ist Alicia Andert. Ich bin neben meiner Rolle als Podcast-Host, bin ich außerdem Vorstandsvorsitzende des LegalTech-Verbands zusammen mit Philipp. Und heute also in dieser Doppelrolle hier tätig, weil ich einerseits aufnehmen darf und andererseits überhaupt mit euch zusammen hier, also mit der LegalTech Family beim LegalTech Klassentreffen zusammen sein darf. Und außerdem muss ich auch sagen, dass ich mich sehr, sehr, sehr stark für die LegalTech Night eingesetzt habe. Das können alle Vorstandskollegen, die da sind, bestätigen. Ich habe da wirklich im Februar gesagt, Leute, wir brauchen eine LegalTech Night und es ist wunderschön, zu sehen, dass es tatsächlich geklappt hat und ihr heute alle hier seid. Vielen Dank erstmal dafür. So, zum Glück muss ich heute nicht alleine hier oben stehen, sondern ich darf einen ganz besonderen Gast ankündigen. Und zwar ist es, ihr habt es natürlich alle schon längst gesehen und er saß ja nun jetzt auch hier schon neben mir, es ist Georg Eisenreich. Er ist der bayerische Staatsminister der Justiz und zwar schon seit 2018. Zuvor war er außerdem auch schon mal Staatsminister für Digitales, was vielleicht auch erklärt, wo sein Faible für LegalTech herkommt. Auf jeden Fall macht er überhaupt kein Geheimnis daraus, dass er ein großer Unterstützer der Digitalisierung des Rechtsmarktes ist, was uns natürlich besonders freut. Und er hat bereits einige spannende Projekte ins Leben gerufen, unter anderem, um nur eins zu nennen, das LegalTech CoLab in Bayern, was ein Startup-Netzwerk ist, wo wirklich LegalTech-Startups explizit gefördert werden. Das ist nur eins von vielen Projekten. Ich bin mir sicher, wir werden das ein oder andere heute auch erfahren. Ich würde Sie aber erstmal auf die Bühne bitten. Schön, dass Sie da sind, Herr Eisenreich. So, ich habe schon gesagt, es ist alles etwas anders heute hier, denn wir haben zum ersten Mal eine Live-Podcast-Aufnahme. Aber es gibt ein paar Dinge, die immer gleich sind beim Podcast. Wer ihn hört, weiß es. Und zwar gibt es immer mindestens eine Frage, die nicht abgesprochen war. Und die kann heute natürlich zwar auch aus dem Publikum kommen, denn ihr dürft auch später Fragen stellen. Bitte nicht zu viele und auch nicht zu fies, ja, wir wollen ja hier nicht die Atmosphäre versauen, aber eine Frage kommt direkt von mir und zwar eine Icebreaker-Frage, auch wenn es jetzt mit Ihnen gar nicht so notwendig ist, das Eis zu brechen, wir haben uns ja schon ganz gut unterhalten, traditionellerweise kommt die trotzdem. So, es sind ja gerade Wiesen. Und ich finde es auch ganz toll, dass trotzdem so viele Münchner es heute hierher geschafft haben. Das überrascht mich, weil Sie ja sicherlich da sehr geübt sind, habe ich mir gedacht, was will ich eigentlich schon immer mal von einem bayerischen Justizminister wissen? Und das ist, was ist Ihr bester Party-Tipp?
Also erst einmal einen schönen guten Abend, liebe Frau Andert.
Sie kaufen sich etwas Zeit.
Ja, genau, ich muss jetzt irgendwie Zeit schinden. Also für Party-Tipps bin ich, glaube ich, der wirklich falsche Ansprechpartner. Aber zur Wiesnzeit ist natürlich der beste Party-Tipp die Wiesn selber. Dass so viele Münchner da sind, liegt daran, dass dieses Jahr die Wiesn länger dauert. Normalerweise ist es am Sonntag zu Ende, diesmal geht sie bis Dienstag. Und deswegen kann man da auf jeden Fall einen Tag auf die Wiesn verzichten und nach Berlin fahren. Also während der Wiesn ist das Beste bis 10.30 Uhr die Wiesn. Dann schließen alle Zelte bis auf zwei, nämlich bis auf das Käferzelt und das Weinzelt. Da wollen dann allerdings alle hin, ist ein bisschen schwierig. Und dann ist die ganze Stadt im Grunde genommen offen. Jedes Lokal, jedes Wirtshaus, jede Disco, und da kann man auch noch ganz viel Freude haben.
Okay, vielen Dank. Also wer noch spontan rüberfahren möchte, weiß jetzt auf jeden Fall, wo er hingehen soll. Wir werden heute in unserem Gespräch natürlich jetzt nicht nur über Partytipps und Wiesn sprechen, sondern vor allem uns mit der Digitalisierung des Rechtsbereichs auseinandersetzen. Und da möchte ich gerne mit Ihnen über Digitalisierung der Justiz sprechen, über Legal Tech und Förderung in Legal Tech und natürlich auch über das Thema künstliche Intelligenz, weil da kommt man ja nicht mehr dran vorbei heutzutage. Fangen wir doch mal vorne an mit der Digitalisierung der Justiz und auch mit so einer ganz kleinen, humble Frage, sage ich mal. Für uns ist das natürlich ein wahnsinnig wichtiges, rechtsstaatlich relevantes Thema. Was ist denn Ihre Vision der digitalen Justiz? Mal so eine ganz kleine Beginnerfrage.
Also was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, dass wir eine moderne, eine bürgernahe, eine leistungsfähige Justiz haben und die Menschen in unserem Land der Justiz vertrauen. Das sind eigentlich die grundlegenden Dinge. Also die Justiz muss funktionieren und die Menschen müssen der Justiz vertrauen. Deswegen ist zum Beispiel auch unser Motto der Bayerischen Justiz, die Justiz ist für die Menschen da. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und zum Thema Leistungsfähigkeit, Bürgernähe, Modernität gehört natürlich auch, dass man die Chancen der Digitalisierung nutzt. Jeder nutzt in seinem Alltag digitale Werkzeuge, Smartphones und andere Dinge und möchte kostengünstig, zeitsparend Dienste in Anspruch nehmen. Und das erwartet man natürlich dann auch vom Staat, von der Verwaltung und damit auch von der Justiz. Und diesen Anspruch erfüllen wir in Deutschland noch nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir sind da auf dem Weg, die einen etwas schneller, die anderen etwas langsamer, aber wir haben noch einiges vor uns.
Ich glaube, das ist fair ausgedrückt. Wir sind noch nicht ganz da. Und von der Vision und was schön wäre, wollen wir natürlich auch ein bisschen direkt mal den Finger in die Wunde legen. Und mich würde mal interessieren, wo sehen Sie denn ungenutzte Potenziale heute, die vielleicht schon da sind, aber die wir einfach noch nicht ausreichend nutzen?
Also in den letzten Jahren ist ziemlich viel in die digitale Infrastruktur investiert worden. Es waren ja alle Länder verpflichtet, den elektronischen Rechtsverkehr einzuführen, was ein großer Fortschritt ist. Und die Länder sind bis Ende 25 verpflichtet, die elektronische Akte einzuführen. Das werden einige Länder schaffen, aber nicht alle. Das sind ganz riesige Investitionen. Wir haben dann auch noch viel in Videoverhandlungen gesteckt. Aber was natürlich fehlt, ist, dass wir den notwendigen rechtlichen Rahmen haben. Also wir haben ja ein ganz enges Korsett in der Justiz mit den Prozessordnungen. Und wenn die Prozessordnungen, die ZPO zum Beispiel, die ist für die Papierakte gemacht worden, wenn ich das mal zuspitze, und nicht für die E-Akte und nicht für die Videoverhandlung, und es ändert sich da zu wenig, dann kann man natürlich schon einzelne Schritte in die digitale Welt überführen, aber man kann das Potenzial der Digitalisierung überhaupt nicht nutzen. Und deswegen bräuchten wir dringend eine große Reform, zum Beispiel des Zivilprozesses. Und diese Reform lässt leider auf sich warten.
Ja, das kann man so sagen. Sie haben gerade angesprochen, die E-Akte bis 2026. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal von der E-Akte gehört habe oder von diesen Projekten, das war irgendwie so um 2019, als ich mich angefangen habe, mit Legal Tech auseinanderzusetzen und war in einer Gruppe von Richterinnen und Richtern und in der Justizverwaltung und alle wurden ganz nervös bei diesem Datum 2026. Da guckt man aus der Wirtschaft so ein bisschen drauf und sagt, was genau ist das Problem? Vielleicht haben Sie ja da noch mal einen speziellen Blick darauf, da Sie, wie ich ja bereits gesagt habe, auch schon mal Digitalminister waren. Vielleicht haben Sie also auch noch mal außerhalb der Justiz Erfahrungen gesammelt. Tut sich die Justiz besonders schwer? Haben wir strukturelle Probleme, die dazu führen, dass es hier besonders kompliziert ist? Oder ist es eigentlich in den anderen Bereichen genauso?
Also zunächst einmal tut sich der Staat schwer. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Verwaltung und Justiz. Der Staat tut sich schwer. Warum? weil der Staat nicht wie Unternehmen am Markt Konkurrenz hat. Es gibt halt nun mal nur einen Staat in Deutschland. Es gibt zwar übergeordnet einen Wettbewerb mit anderen Ländern in Europa, in der Welt, aber wirklich echte Konkurrenz in Deutschland gibt es nicht. Es gibt nur einen. Das ist ein ganz riesen Unterschied. Und wir sind natürlich ganz eng an Gesetze gebunden, die einfach unseren Handlungsrahmen darstellen, oft natürlich auch entsprechend einengen. Dann kommt dazu, dass Verwaltung natürlich immer etwas träger ist. Auch die ganzen Verfahren, wie wir Dinge umsetzen müssen. Das heißt, wir brauchen erst einmal das Geld, dann Haushaltsverfahren. Dann muss man anmelden, dann muss man das durchsetzen, dann bis dann der nächste Haushalt beschlossen ist und so weiter. Das sind einfach alles ja auch aufgrund der Gesetzeslage Prozesse, die einfach dauern. Ich bin Anwalt, Wirtschaftsanwalt, also vom Typ ist mal eher ein Manager unter den Politikern. Und selbst wenn ich Dinge wirklich entscheide, und ich habe Anfang, wie ich Justizminister geworden bin, habe ich entschieden, nachdem ich das analysiert habe, dass wir eine Digitaloffensive in der Justiz brauchen, selbst dann dauert es einfach, bis man die Lage geklärt hat, bis man die Handlungsbedarfe hat. Dann braucht man den entsprechenden Plan, dann braucht man die Finanzen. Da muss man sich natürlich überlegen, wie nimmt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. Also muss man ganz, ganz viel Zeit investieren, um zu überzeugen. Weil ich teile, wenn man Menschen einteilt, beim Thema Digitalisierung gibt es drei Gruppen. Die einen sind affin, die anderen sind überzeugbar, wenn es funktioniert, und die dritten warten auf die Rente. Die drei Bereiche, und die auf Pension und Rente warten, ist sowieso völlig hoffnungslos. Und den großen Teil, den man überzeugen kann, kostet Zeit, muss man mitnehmen, muss dann eben auch die ganze Technik funktionieren. Und jetzt nach 4,5 Jahren haben wir wirklich einen wirklich guten Stand erreicht, sind da wirklich gut unterwegs. Rechtsverkehr, elektronisches eingeführt, E-Akte werden wir am Ende des Jahres bei den Zivilgerichten jetzt mal im Großen und Ganzen mit durch sein. Videoverhandlungen sind an allen Gerichten in Bayern möglich. Und natürlich haben wir das Thema Legal Tech und KI auch ganz oben auf der Agenda.
Ja, man kann vielleicht doch sagen, dass etwas Wettbewerb auch in Deutschland zumindest zwischen den Ländern herrscht, wenn man so darauf blicken möchte. Da muss man sagen, hat sich Bayern ja tatsächlich auch sehr hervorgetan. Können Sie mal vielleicht ein paar Projekte nennen, die Sie umgesetzt haben, was gerade in Planung ist?
Vielleicht noch zum Verhältnis Bund-Länder, weil das wichtig ist. Also die Treiber der Digitalisierung in Deutschland sind die Länder und nicht der Bund. Das muss man dazu sagen. Und es ist leider eine nicht ganz glückliche Aufgabenteilung, weil den Rahmen macht der Bundesgesetzgeber weil es Bundesgesetz sind, ZPO, STPO und so weiter. Aber diejenigen, die umsetzen und finanzieren, das sind die Länder. Und bis vor einem Jahr hat es zwischen Bund und Ländern, Bundesjustizministerium und den Ländern überhaupt nicht funktioniert. Es gab ja einen riesen Streit. Das ist jetzt hoffentlich, ich war letztes Jahr Vorsitzender der Justizministerkonferenz. Da war ja dann auch eine Idee von mir, dass wir einen Digitalgipfel Bund-Länder machen. Da hatten wir jetzt dieses Jahr auch schon den ersten, und ich hoffe, dass das jetzt insgesamt besser geworden sind. Ansonsten haben wir ganz viele Projekte im Bereich Legal Tech. Also zunächst mal habe ich die Strukturen geändert, eine Stabsstelle Legal Tech eingerichtet im Ministerium, inzwischen eine Abteilung Digitalisierung und Innovation, wo wir unsere Experten auch zusammengeführt haben. Und dann haben wir wirklich Projekte. Das eine ist, wir unterstützen eins zur Anonymisierung von Urteilen, weil Legal Tech braucht eine Datenbasis. Die Urteile sind da, nur können sie nicht veröffentlicht werden, wenn sie nicht auch anonymisiert oder pseudonymisiert sind. Wenn man das per Hand oder durch Personen macht, ist es zu teuer. Darum haben wir auch nur diese niedrige Quote. Also muss man schauen, dass man das mit Legal Tech schafft. Da unterstützen wir ein Projekt. Dann geht es natürlich um die Sachbearbeitung. Wir wollen unsere Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen unterstützen bei Massenverfahren, bei der Strukturierung von Sachverhalten, beim Herausfiltern von Metadaten, Textvergleichen, bei der Recherche. Da haben wir also Projekte. Und was auch so ein Lieblingskind von mir ist natürlich unser Start-up-Projekt. Es entwickelt sich ja in den letzten Jahren einiges. Es gibt viele gute Ideen, und dazu brauchen die Startups aber einfach ein Umfeld, wo sie finanziell unterstützt werden, Zugriff oder Zugang zu Experten haben, Zugang zu einem Ökosystem. Und das habe ich letztes Jahr mit Unternehmertum gegründet, das Legal Tech Collab. Gestern war der erste Geburtstag. Einige waren ja da. Ein wirklich schöner Erfolg.
Das leitet sehr gut zum nächsten Themenbereich über, nämlich Förderung von Legal Tech, auch Investitionen in Legal Tech. Warum sollte aus Ihrer Sicht der Staat aktiv sich tatsächlich für die Förderung von Legal Tech Unternehmungen, ich sage jetzt mal breit betrachtet, einsetzen? Welche Vorteile sehen die darin?
Ja, der Staat ist ja in vielen Bereichen Förderer, also generell im ganzen Bereich der Wissenschaft, der Forschung, Innovation und natürlich auch der Wirtschaft. Und deswegen wäre eher die Frage, wieso nicht auch Legal Tech? Also das war im Grunde genommen eine Lücke. Und hier ist viel Innovationskraft und auf der anderen Seite ist unfassbarer Bedarf. Also wenn man sich die Arbeit der Kanzleien anschaut, Rechtsabteilungen anschaut, auch der Justiz, dann ist ja ein Riesenbedarf, zumindest mal für Unterstützung von denen, die dort arbeiten. Da muss man auch gar nicht gleich zur KI kommen. Es gibt unterhalb von KI so viele Möglichkeiten, die Arbeit von Anwälten, dann den Mitarbeitern in der Rechtsabteilung der Justiz einfach zu unterstützen, dass sie effizienter werden, dass die Zeit besser genutzt wird. Und wenn man sich die demografische Entwicklung in Deutschland anschaut, dann ist es auch dringend notwendig, weil wir natürlich in allen Bereichen auch in einen Fachkräftemangel hineinlaufen. Also müssen diejenigen, die wir haben, bestmöglich unterstützt werden.
Und jetzt haben Sie gesagt, es gibt unterhalb von KI alles Mögliche. Da bin ich 100% bei Ihnen. Es ist sogar fast ein bisschen anstrengend, wie sehr wir immer zu schnell uns auf künstliche Intelligenz als das zentrale Legal Tech-Thema stürzen. Ich glaube, wir wissen alle hier in diesem Raum, dass es wesentlich breiter ist. Und nichtsdestotrotz wollen wir über künstliche Intelligenz sprechen. Und zwar hat sich natürlich jetzt in den letzten Monaten dadurch nochmal einiges verändert. KI ist ja nicht neu, aber generative KI hat nochmal völlig neue Höhen erreicht, möchte ich mal sagen. Wie blicken Sie darauf? Was glauben Sie, wird sich verändern für uns?
Ja, also wir sind da am Anfang einer neuen Ära, eines neuen Zeitalters. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Vieles ist noch überhaupt nicht absehbar. Also wenn man sich jetzt anschaut, was sich jetzt in diesem einen Jahr seit ChatGPT auf den Markt gekommen ist, was sich da entwickelt hat, in einem Jahr, gibt natürlich immer auch einen Hype, aber auf der anderen Seite ist das ja auch wirklich hinterlegt, weil die Sprachqualität faszinierend ist. Man muss sagen, wirklich faszinierend, auch auf Deutsch. Man hätte meinen können, es kommt aus Amerika, dann sind die vielleicht nur in Englisch gut. Nein, die sind auch auf Deutsch wirklich ganz hervorragend. Und wir sind trotzdem am Anfang. Und wie so oft bei technologischen Entwicklungen, es wird große Chancen geben. Also wir wollen die nutzen. Wir haben dann sehr, sehr eine offene Haltung. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch Risiken geben, Gefahren geben. Und beides muss man im Blick haben, als Staat, als Justiz sowieso. Aber wir wollen nutzen, dort, wo es sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite wird man dann auch sehen, wo es dann entsprechende Regulierungsbedarfe gibt. Und die wird es mit Sicherheit auch geben im Bereich Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte. Also da ist vieles noch einfach nicht geklärt. Also wir sind momentan im Justizministerium dabei, zum einen Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, weil wenn was auf dem Markt ist, dann braucht man sich nicht einbilden, dass das nicht genutzt wird. Natürlich wird es genutzt. Ja. Also muss man auch Handlungsempfehlungen geben und wir sind natürlich auch dabei, eine KI-Strategie zu entwickeln.
Sehen Sie auch schon ganz konkrete Anwendungsfälle und Potenziale, wo vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch der Zugang zum Recht für Bürgerinnen und Bürger verbessert werden kann? Und wo sehen Sie vielleicht auch die Grenzen dafür?
Ja, also man muss sich klar sein, zunächst einmal werden diese generativen Sprachmodelle das Niveau in der Breite heben. Also das, was Sprachmodelle leisten können und von jedem abgerufen werden können, wird das neue Niveau sein. Und es wird natürlich viel, viel höher sein, als es bisher der Fall ist. Und ich war jetzt beim EDV-Gerichtstag in Saarbrücken, da habe ich das Beispiel auch genannt. Also angenommen, es gibt Streit zwischen einem Vermieter und einem Mieter. Dann kann sich der überlegen, zum Mieterverein zu gehen, einen Anwalt zu nehmen, alles irgendwie teuer. Aber der kann natürlich auch ChatGPT nutzen. Dann bekommt der, ob stimmt oder nicht, zumindest ein sprachlich gut formuliertes Schreiben. Und das ist dann jetzt in dieser Beziehung zwischen Mieter und Vermieter auf dem Markt und tut seinen Dienst, weil der andere muss sich auch beschäftigen, kennt dann die Rechtslage vielleicht auch nicht, überlegt sich, geht er zum Haus- und Grundbesitzerverein, es kostet einen Haufen Geld, Anwalt kostet auch einen Haufen Geld und dann führt es vielleicht dazu, dass man sich dann einigt. Also das hat schon eine Wirkung. Das heißt, das Niveau der Sprachmodelle ist das neue Niveau, das in der Breite abgerufen werden kann. Das heißt, das ist ein höheres Niveau. Das wird nicht immer alles richtig sein, im Gegenteil, das ist auch das Problem. Was sprachlich gut formuliert ist, aber Unsinn ist, hat leider auch eine große Wirkung, aber es ist halt einfach Unsinn. Deswegen brauchen wir Experten, die dann am Ende auch wieder unterscheiden können. Und das könnte ein Problem sein, dass es in der Qualität von oben, ich sage es mal, dazu führt, dass die abnimmt. Weil ein neuer Standard, der gesetzt wird, dann wirklich die Energie zu investieren, dass man den Experten hat, der prüft, was jetzt da stimmt und was nicht, wird man oft nicht immer haben oder nicht immer haben wollen. Aber zunächst mal hebt es das Niveau tatsächlich in der Breite.
Ich finde, man kann immer den Eindruck bekommen, wie ich gerade schon sagte, dass wirklich sich alles um KI dreht und auf einmal Organisationen oder auch Unternehmen, auch gerne mal der Staat, der einerseits irgendwie noch damit kämpft, das WLAN einzurichten, auf der anderen Seite schon immer direkt ganz weit vorne mit dabei ist, wenn es um KI geht und Robo-Judges und Robo-Lawyers und alles ist Robo. Dazwischen ist ja eine ganz, ganz große Lücke zwischen dem, was tatsächlich draußen ist und was mit KI eventuell irgendwann mal möglich wäre. Und ich würde jetzt mal vielleicht so breit sagen, nicht nur KI, sondern generell eben mit Technologie und Digitalisierung. Und mein Eindruck, vielleicht auch ein bisschen davon geschwärzt, dass ich in diesem Bereich tätig bin, ist immer, dass wir da noch ganz, ganz, ganz weit weg sind. Und ich frage mich, was muss denn passieren? Also wie bereitet man denn diese Rechtswelt, die teilweise noch gar nicht verstanden hat, dass sie davon noch ganz, ganz weit weg ist, wie bereitet man die denn mal darauf vor, realistisch?
Also bevor jetzt genau wir zum Hochreck kommen, dass perfekte Schriftsätze von Anwälten durch KI gemacht werden oder Urteile, was nicht passieren wird, weil am Ende Menschen immer entscheiden müssen, gibt es unterhalb von KI noch so unglaublich viele Möglichkeiten, dass wir die erst einmal nutzen sollten, beziehungsweise dann KI in den Bereichen, wo es Sinn macht, zum Beispiel bei der Recherche, bei Textvergleichen, bei Textstrukturierungen, also zur Unterstützung von denen, die arbeiten. Genau, und ein Teil beschäftigt sich mit diesen Zukunftsthemen, der größere Teil ahnt, dass da irgendwas kommen wird, hat irgendwie eine vage Ahnung, aber jetzt keine vertiefte Kenntnis und ein Teil ist da völlig unbeleckt von diesen Themen. Das ist ja immer so. Aber das bedeutet natürlich, dass wir frühzeitig auch im Studium, in der Ausbildung, Referendariat, alle sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Die Welt zum Teil oder größeren Teil von heute, aber zumindest von morgen ist digital. Also muss ich mich da auch entsprechend bewegen können, weil es natürlich auch das Marktumfeld sein wird, auch der Wettbewerb. Und diejenigen, die das nutzen können, sinnvoll einsetzen können, haben natürlich einen Vorteil gegenüber anderen. Aus meiner Sicht wird es auch einen Kostendruck auf dem Anwaltsmarkt, in der Anwaltsberatung zur Folge haben. Und wer sich nicht beschäftigt, hat natürlich ganz schwere Nachteile. Die Mandanten werden auch entscheiden, wenn jemand gute Ergebnisse bringt mit Einsatz von KI und der braucht dann 2 Stunden und ein anderer braucht 8 Stunden, der wird nicht mehr bereit sein, die 6 Stunden mehr zu zahlen.
Ja, wir denken die ganze Zeit, irgendwann muss dieser Punkt ja mal kommen und irgendwann wird er wahrscheinlich auch.
Ja, das wird ein Prozess sein.
Mhm. Und welche Rolle sehen Sie da für sich als Politiker oder für die Politik generell? Was ist Ihr Beitrag dazu, diese Lücke zu schließen?
Also, wir haben verschiedene Handlungsfelder. Der eine ist zunächst einmal der eigene Bereich, die Justiz. Das heißt, wir beschäftigen uns mit 2 Zielrichtungen. Wo können wir selbst nutzen? Wo können wir besser werden, effizienter werden, digitaler werden? Wo können wir den Zugang zum Recht erleichtern? Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass viele Menschen bei uns im Land einfach eine Scheu haben, auch die Justiz, Anwälte in Anspruch zu nehmen, weil es eine andere Welt ist, weil Kosten ausgelöst werden. Also hier einen niederschwelligeren Zugang zum Recht zu schaffen, ist ja auch ein großer Anspruch des Staates. Also wir wollen nützen, wir wollen besser werden. Auf der anderen Seite geht es immer auch um den rechtlichen Rahmen. Weil hier geht es nicht nur um wirtschaftliche Themen, sondern auch um gesellschaftliche, rechtspolitische, ethische Themen. Eine Gesellschaft muss entscheiden, was sie möchte, was sie nicht möchte. Also geht es um das Thema natürliche Regulierung. Und es geht um besser zu werden, digitaler zu werden, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Und deswegen sind wir da eben als Förderer und Unterstützer auch unterwegs.
Vielen Dank. Ich wäre jetzt bereit, ein paar Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Das war ja bis jetzt alles sehr kuschelig hier. So, wer meldet sich? Es gab ja schon Leute, die vorher schon angekündigt haben, dass sie Fragen haben werden. Jetzt traut sich wieder keiner.
Sie wissen ja, wenn sich keiner meldet, dann müssen Sie und wir so lange weiterreden.
Ja, ja, dann machen wir weiter.
Das ist dann meistens eine Drohung und dann kommen meistens die Fragen.
Ja, genau. Ich habe eine Frage. Na gut, dann jetzt traut sich jemand. Nein, nein, bitte mit Mikrofon. Das Mikrofon kommt. Sonst ist es nicht auf der Aufnahme.
Hallo, guten Abend. Ganz gut, guten Tag. Ich stelle mal einen Elefanten in den Raum. Sollte Rechtsberatung und KI als Rechtsdienstleistung erlaubt sein, die eigentlich von Anwälten machen dürfen, im Großen und Ganzen?
So, nochmal, sollte Rechtsberatung durch KI erlaubt sein?
Ja, ich glaube, der Hintergrund der Frage ist ja auch das Rechtsdienstleistungsgesetz. Ja, ja. Ne? Ist das jetzt schon eine Rechtsberatung oder nicht?
Könnte ich jetzt auf Anhieb nicht beantworten. Habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Gibt es da eine Forderung vom Verband zu dem Thema?
Noch nicht. Ich glaube, spätestens das heißt, wenn der...
Das heißt, die Frage geht sogar schon dem Verband voraus.
Ja. Genau, es ist ein indirekter Vorwurf an den Verband gewesen, dass wir da noch keine Forderung aufgestellt haben. Ich glaube, solange noch keine Rechtsanwaltskammer gegen ChatGPT vorgegangen ist, werden wir uns wahrscheinlich mit der Frage noch nicht beschäftigen müssen. Aber wie wir die Kammern kennen, könnte das natürlich schnell passieren.
Das ist ja die Frage. Also wenn ein Anwalt jetzt diese generativen Sprachmodelle benutzt, dann ist er immer noch am Ende seine Beratung, seine Rechtsdienstleistung, das Produkt. Ob der jetzt, was weiß ich, Back Online, ChatGPT, Literatur nutzt, das ist ja seine Entscheidung, welche Hilfsmittel er dazu einsetzt.
Genau, als also Hilfsmittel hat, schon, als also Hilfsmittel wäre es unproblematisch. Eben,
weil dann verantwortet er das und hat am Ende ein Produkt, nämlich seine Rechtsdienstleistung. Insofern ist das ein zusätzliches Hilfsmittel. Und er muss auch entscheiden, was er davon übernimmt oder nicht. Er muss es prüfen, ob es richtig ist oder falsch ist. Spannend wird ja erst die Frage, wenn kein Anwalt mehr dazwischen steht. Nur, ChatGPT kann auch jeder ohne Anwalt nutzen. Das heißt, jeder Kunde, jeder Bürger, jede Bürgerin braucht nicht einen Anwalt, ChatGPT zu nutzen, sondern der kann sich selber hinsetzen und Fragen stellen. Also müsste man das sozusagen die Situation, die Sie meinen, erst einmal nochmal genauer fassen, wo dann die Probleme tatsächlich dann auftreten würden. Das wäre ein gutes Thema für den Verband, da mal ein Positionspapier.
Ich finde es gut, dass Sie den Ball dann nochmal zu uns rüberschieben.
Zu erarbeiten und dann beschäftige ich mich sehr gerne damit.
Sehr schön. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja?
Herr Eisenreich, vielen, vielen Dank. Eine Frage habe ich, die sich für mich oder für viele, glaube ich, aufdrängt. Wir haben immer mehr Unternehmen in Deutschland, die massenhaft Kleinstmandate einsammeln. Durch Marketing, geschicktes Marketing im Internet fangen Bürgerinnen und Bürger an, kleinste, ihnen zustehende Beträge zum Beispiel gerichtlich Geld zu machen. Ein Gefühl, was mich vielen im Verband oft aufregt, ist, glaube ich, die Angst, dass natürlich der freie Markt viel schneller in der Entwicklung dieser Tools ist, als Gerichte, das überhaupt jemals abarbeiten können. Ich kann verstehen, dass wir die Justiz digitalisieren wollen, ich glaube, da stehen wir alle auch hinter Ihnen. Meine Angst nur, dass die Geschwindigkeiten zwei ganz verschieden sind. Wie können wir das auflösen?
Also die Geschwindigkeit ist tatsächlich unterschiedlich, aber die Justiz reagiert ja auch. Also wir haben in Bayern mehrere Projekte, wo es genau um dieses Thema Massenverfahren geht. Warum? Weil es uns unendliche Ressourcen kostet. Und deswegen haben wir zum Beispiel mit Codify ein Projekt, wo es um die Strukturierung von Schriftsätzen geht. Wir haben Projekte, wo es um Textstrukturierung geht, weil wir natürlich auch, genauso wie, ich sage es mal, der Rechtsmarkt, die Kanzleien, die damit befasst waren, die haben ja auch dann sukzessive angefangen, Legal Tech einzusetzen. Und wir müssen das auch zur Unterstützung unserer Richterinnen und Richter. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass wir auch, ich sage es mal, in absehbarer Zeit auch Unterstützungstools für die Justiz haben. Also wir allein in Bayern haben, glaube ich, mindestens 3 Projekte genau zu diesem Thema. Eins davon, das erste war in Ingolstadt. Warum Ingolstadt? Weil das ist der Sitz von Audi und dieses Landgericht in Ingolstadt, ja, hatte viel Arbeit.
Okay, vielen Dank. Noch eine letzte Frage würden wir zulassen. Ja, da ist sie schon. Dann kommen Sie mal alle, ne? Muss einer wieder anfangen.
Ja, warten offenbar. Muss man nicht auch darüber nachdenken, dass man, das ist jetzt vielleicht nur so halbwegig die Minister dafür, aber dass man auch die Studiengänge für die Juristen und Juristinnen reformiert, damit die überhaupt mal darauf vorbereitet werden, auch diese ganzen Tools zu nutzen, überhaupt auch mal, also angefangen bei betriebswirtschaftlichen Inhalten, aber natürlich auch bei modernen Tools. Ja? Also da müsste man doch wahrscheinlich auch noch Alarm setzen, um diese Klientel auch mal abzuholen.
Ja. Auch die Juristenausbildung ist Ländersache, also ich glaube, da können Sie was zu sagen.
Also da muss ich auf jeden Fall was ändern. Also es ändert sich ja alleine, ich sage es mal, langsam dadurch, dass das, was auf dem Rechtsmarkt sich tut, zu Urteilen führt, dann über diesen Umweg natürlich auch immer in die Klausuren, in die Juristenausbildung kommt. Aber es ist natürlich zu wenig. Ich bin sehr froh, dass in der Zwischenzeit, ich kann es jetzt nur für Bayern beurteilen, eine ganze Reihe von Unis wirklich Zusatzangebote anbieten, Bachelor Legal Tech anbieten, Master anbieten, Zertifikate anbieten, Zusatzangebote für diejenigen, die interessiert sind. Da sind wir, finde ich, auf einem guten Weg. Ich selber habe letztes Jahr entschieden, dass wir im Referendariat ein zusätzliches Berufsfeld anbieten, IT-Recht und Legal Tech. Also alle Referendare, Referendarinnen in Bayern, die hier einen Schwerpunkt haben, großes Interesse haben, die können seit diesem Sommer dieses Berufsfeld, das dann auch Teil des zweiten Staatsexamens ist, dann auch entsprechend wählen. Wir haben auch Zusatzangebote für die Referendare, zum Beispiel gestern in der Früh unseren zweiten Innovationstag Legal Tech, wo also alle Referendare und Referendarinnen bei Ihnen eingeladen sind, einen ganzen, einen dreiviertelten Tag top aktuelle Informationen zum Thema Legal Tech zu bekommen. Und dann gibt es in der Folge noch Zusatzangebote. Also ich würde mal sagen, bei uns ist das auf dem Weg. In den anderen Bundesländern kann ich es nicht beurteilen. Aber natürlich, Studium und Referendariat müssen auf die Berufswelt vorbereiten, so wie sie ist. Und dazu gehört natürlich das Thema Digitalisierung und Legal Tech dazu.
Herr Eisenreich, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute bei der allerersten Legal Tech Night und bei der allerersten Live-Podcast-Aufnahme dabei waren. Ich glaube, es hätte kaum einen besseren Gast geben können für diese Themen, für diese auch politische Veranstaltung heute. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend noch. Ich hoffe, Sie bleiben noch auf den ein oder anderen Drink, auch wenn wir den Party-Tipp nur in München anwenden können. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Bin gern gekommen.
Das war Georg Eisenreich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.